Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 65. Episode von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Ich treffe mich dort mit interessanten Typen und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie ich selbst. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Heute ist mein Gesprächspartner noch einmal Sven Leiner aus Ilbesheim in der Südpfalz. Diesmal reden wir aber nicht nur miteinander, sondern verkosten auch zwei seiner Weine. Um es genau zu sagen, zwei weiße Burgunder. Einmal den 2019er Handwerk und anschließend dann den 2018er Kalkbank. Diese beiden Weine stehen im Mittelpunkt unseres Gesprächs. Sie haben aber so viele Themen und so viele Fragen aufgeworfen, dass das, was du dir gleich anhören kannst, im Ergebnis sehr viel mehr ist als die Verkostung bloß zweier Weine. Sven Leiner gibt einen ungemein tiefen, möchte sagen intimen Einblick in sein Denken und Handeln als Winzer und Kellermeister. Er beschreibt die für ihn strategischen Stellschrauben, also die Arbeitsprozesse in Weinberg und Keller, die letztlich seine Handschrift ausmachen. Er tut das sehr plastisch und illustriert die Dinge so, dass sie leicht nachvollziehbar sind. Und er erläutert mir, wieso er das eine tut, anderes dafür lieber lässt. Wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, dir die beiden Weine besorgt hast, dann nimm dir jetzt ein wenig Zeit, mach's dir gemütlich und genieß die kleine Auszeit mit zwei ungemein spannenden Weinen und zwei Männern, die sich in die Welt dieser beiden Weine vertiefen, in ihre Entstehungsprozesse ebenso wie in ihre aktuelle geschmackliche Performance. Los geht's! So, ihr Lieben, ich bin jetzt hier mit dem Sven Leiner aus der Südpfalz verbunden und sage erstmal Hallo, lieber Sven.
Hallo, Wolfgang.
Wir wollen heute Abend zwei Weine probieren, nämlich zwei Weißburgunder von dir, deinen Gutswein, den Handwerk und dann den, der hieß glaube ich früher mal Kalmit, heißt jetzt Kalkbank. Vielleicht sagst du mal in einem allerersten Schritt schon mal ganz kurz, woran liegt das?
Das liegt im Grunde daran, dass wir uns ja schon länger so ein bisschen mit dem Gedanken befasst haben, aber 2018 das in die Tat umgesetzt haben, alle unsere Weine, die wir abfüllen, als Landwein zu bezeichnen. Ich kann ja später bei dem Kalkbank im Speziellen nochmal drauf zurückkommen, warum genau. Es ist so, weinrechtlich darf ich bei Pfälzer Landwein im Grunde keine engere Herkunftsbezeichnung haben. Also die Herkunft ist Pfälzer Landwein und es darf jetzt nicht der Ort als Herkunft drauf sein oder gar die Lage. Und da Kalmit die Lage ist, wo der Wein gewachsen ist und wie er früher auch hieß, mussten wir da so ein bisschen kreativ werden und das umgehen.
Ja, verstehe. Wir haben ja hier gleich zwei Weine aus zwei verschiedenen Jahrgängen. Das ist einmal der 18er, die Kalkbank, und 19er, der Handwerk, wieder Gutswein. Vielleicht sagst du mal in ein paar Sätzen, was war der Unterschied und auch die Herausforderungen, die du in diesen beiden Jahrgängen hattest?
Also grundsätzlich waren das beides, kann man sagen, wirklich sehr warme Jahrgänge. Also bestimmt jetzt der 18er so der wirklich nächste richtig heiße Jahrgang nach 2003, wo man ja so ein bisschen geübt hatte. Es gab natürlich weitere warme Jahrgänge in der Zwischenzeit, aber 18 war da schon wirklich sehr nah an 2003. Die Herausforderung war tatsächlich so ein bisschen ja die Geschwindigkeit, wie die Reife voranschritt. Also man muss sich natürlich vorstellen, in solch frühen Jahren, wenn die Trauben früher in die Reifephase eintreten, ist es natürlich zu einem Zeitpunkt, wo man sehr viel länger und mehr Sonne hat, tendenziell höhere Temperaturen hat und das somit alles im Grunde wie so ein Turbo hat. Also wir haben 2018 2018 in etwas mehr als 14 Tagen gelesen. Also das war ja mit einer unserer schnellsten Ernten. Also schneller war eigentlich 2006, ja, oder das war ähnlich schnell, in dem Falle, in diesem Jahr aus wirklich wahnsinnig schnell voranschreitender Fäulnis der Trauben, allerdings auch aufgrund von warmer Witterung und viel Niederschlag. Das hatten wir in 2018 Gott sei Dank nicht. Also 2018 waren die Trauben, wie eigentlich auch 2019, absolut gesund. Das waren super Bedingungen, super Voraussetzungen von den Trauben. Nur eben die Herausforderung bestand darin, das in dieser Geschwindigkeit zu managen. Und die nächste Herausforderung im Speziellen in 2018 war einfach nochmal diese extreme Hitze, die wir hatten, ja, und die auch wirklich über die Nacht angedauert hat. Also wir haben 2018 wesentlich mehr tatsächlich mit der Maschine auch geerntet. Normalerweise ist es wirklich so, werden auch die Gutsweine, wie wir jetzt gleich den Handwerk Weißburgunder probieren werden, bei uns mit der Hand gelesen. Das schaffen wir normalerweise sehr, sehr gut. Wir haben in Teilen, also nie ganze Partien, aber in Teilen Gutsweine in 2018 auch mit der Maschine gelesen, einfach um Geschwindigkeit zu bekommen. Am Anfang war auch so ein bisschen die Hoffnung, kühlere Trauben zu bekommen, aber im Grunde standest du nachts um 3 Uhr draußen im Weinberg in kurzen Hosen heiß, ne? Und T-Shirt ist heimgekommen und die Trauben hatten über 20 Grad, also das war schon verrückt. Ne?
Also der Unterschied war dann, dass in 2018 die extreme Hitze bis an die letzten Lesetage reichte. Der Herbst war im Grunde genommen noch mehr Sommer als Herbst. Und genau. 2019 dann, dass in der Erntezeit dann Regen war, ne, und Fäulnis drohte.
Ja, wobei, also das war bei uns in Ilbesheim ganz entspannt. Okay. Also das war wirklich total, es war eigentlich von der Traubengesundheit mehr oder weniger zu vergleichen wie das mit dem 18er. Ganz zum Schluss bei den Rieslingen musste man sich da vielleicht ein bisschen sputen, wobei ich sagen muss, wir sind grundsätzlich in unserer Lese immer etwas früher als viele Kollegen. Und es gab dann am Schluss tatsächlich wirklich so eine längere Schlechtwetterperiode und vor der haben wir komplett alles weg.
Interessiert mich, wieso bist du früher?
Das hat schon auch so ein bisschen was mit unserer Wirtschaftsweise zu tun. Also wir bewirtschaften die Weinberge seit 2005 biologisch dynamisch. Das ist eine Wirtschaftsweise, wo man einfach den Pflanzen in vielen verschiedenen Situationen einfach nochmal helfen kann, die unterstützen kann in gewissen Prozessen, in denen sie sich gerade befindet. Unter anderem ist für mich das ganz, ganz wichtig, diese Phase der Reife tatsächlich auch ganz konsequent einzuleiten, der Pflanze zu helfen, dass sie wirklich in dieser Phase auch ja, ihre Kraft sozusagen in die, eigentlich ist es ja eine Kernreife, steckt. Mit der Kernreife geht natürlich auch die Aromareife einher. Und dadurch lesen wir eigentlich immer früher. Also das ist einfach so, dass die Trauben für mich da wirklich fertig schmecken, gut schmecken. Und also ich konnte das am Anfang wirklich auch nicht immer so glauben. Man ist da historisch immer so ein bisschen noch an dieses Mostgewicht, an diese Öxle-Werte verhaftet. Ja, also das hat man ja gelernt. Das war das deutsche Qualitätssystem. Je mehr Zucker, desto besser ist der Wein. Aber wir haben jetzt wirklich die letzten Jahre ja da gemerkt, wir können in unsere Trauben, in diese Arbeit, die wir da reinsetzen, absolut vertrauen und dementsprechend sind wir echt relativ früh immer dabei.
Du sagtest gerade, das hat mich aufhorchen lassen, du hilfst ihnen ein Stück weit auch in dieser Endphase zu einem guten Reifeende zu kommen. Also muss ich mir vorstellen, Mitternachtstänze im Weinberg, oder sozusagen ein Feuerwerk? Was ist genau das, was du tust?
Ja, es sind viele Sachen, also nichts dergleichen mit Feuerwerk oder Tänzen. aber das sind viele Sachen. Im Grunde kann man jetzt ganz, ganz grob, also ich versuche es jetzt einfach zu machen, kann man die Phasen der Rebe in diese vegetative Phase einteilen, wo also ab Knospenschwellen und quasi Austrieb bis hin zur Blüte, wo sich erstmal alles aufbaut, auch die ganze Masse aufbaut. Das fängt ja an mit einer zarten Knospe und am Schluss haben wir, ich sag mal, Meter 20 hohe Triebe, ne, die da hochwachsen. Also das ist jetzt so der Fall und jetzt mit dieser Zeit, also jetzt sind wir ja dieses Jahr Anfang Juli, manchmal ist es natürlich etwas später, wir haben wieder ein sehr frühes Jahr, kommt dann das, dass die Pflanze eigentlich umschaltet, also die braucht ja nicht zwingend immer mehr und mehr Blätter und muss mehr und mehr wachsen, sondern es ist ja eine Anzahl Früchte da, die Blüte ist durch, die generative Anlagen, also die Samen, sind gebildet und jetzt geht es eigentlich darum, die Samen ausreifen zu lassen und in die Welt zu bringen. Und in diesen Phasen versuchen wir, das zu unterstützen. Es gibt im biologisch-dynamischen gibt's zwei Feldspritzpräparate, so nennt man das. Also das wer so ein bisschen Kontakt schon damit hatte, hat es vielleicht schon mal gehört, den Hornmist. Und es gibt das Hornkiesel, die wirken auch so ein kleines bisschen gegensätzlich, sage ich jetzt mal. Es kommt aber auch immer drauf an, gegensätzlich, also wie so ein bisschen Yin und Yang, kann man sagen. Ne? Wobei es kommt auch immer drauf an, wann man die Präparate einsetzt. Also das kann man nicht so komplett pauschalieren. Und auf jeden Fall ist es so, dass wir da gerade im Frühjahr in der vegetativen Zeit so mal den Anschub geben mit dem Hornmist im Grunde, wenn die Gestalt dieser Pflanze als grün jetzt einfach mal zutage tritt, dass wir das einfach versuchen zu fördern, dass das ja, ich sag mal, schnell geordnet, gut strukturiert funktioniert. Mhm. Das hat also eher so eine Substanz aufbauende, umbauende Funktion, auch ich sag mal im Boden, das wirkt ja nicht nur auf Reben, das wirkt ja in allen Kulturen und wenn das so richtig im Gange ist, kann unter anderem auch schon der Kiesel zum Einsatz kommen, was einfach da nochmal die Ordnung reinbringt, beziehungsweise jetzt in dieser Phase, wo wir ja in die generative Phase eingetreten sind, ganz klar der Rebe hilft einfach bei dieser Ausreifung. Also das ist auch so, man kann das jetzt bei uns schon feststellen, also wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Weinbergen, dann ist jetzt bei uns das Wachstum, da ist, ich sag mal, das ist jetzt eher auf Standgas geschalten. Ne? Also wir haben jetzt ein viel, viel geringeres Wachstum. Also für mich ist ein Weinberg wirklich im Gleichgewicht, wenn ich im Grunde maximal zweimal das Laub wegschneide.
Okay. Ja. Ich habe gerade heute mit dem Winzer geredet, der sagt, im Moment ist ein Wahnsinn im Weinberg, ne? Also, der meinte damit Wachstum, Wachstum, Wachstum.
Ja, also wir haben jetzt den ersten Schnitt hinter uns und also das ist relativ gedämpft. Also die Reben haben überhaupt keinen Stress. Ne? Also das könnte man ja auch vermuten, dass das kommt aufgrund von Trockenstress oder dass jetzt vielleicht Nährstoffe fehlen oder nicht zur Verfügung stehen. Also die sind wirklich schön grün, die sind vital. Also man kann das ja auch an der Triebspitze erkennen oder an der Blattfarbe, ist jetzt da ein Stress da oder wie sind die Blätter, sind sie gerollt oder ja, wie sieht das alles aus? Also die stehen wunderbar vital da, aber das ist jetzt einfach nicht so, dass die total wuschig wachsen.
Mhm. Sehr spannend.
Und dadurch, da wir jetzt ja im Grunde, wo die Frucht sozusagen gebildet ist und die generative Anlage sich reifen kann und sich entwickeln kann, dadurch ist es jetzt dann so, dass wir jetzt schon sozusagen auf die Reife einwirken, das Wachstum zurücknehmen, dass wir dann, also das ist jetzt nicht ein Einsatzpunkt, ja, das sind viele Dinge, viele Mosaike, die da zusammenkommen, dass wir dann auch wirklich tatsächlich, das sieht man dann, dass die Kerne früher braun werden, dass das Holz früher holzig wird und nicht mehr grün ist, dass die Stiele und das Stielgerüst eher holzig wird.
Und das Ganze möglicherweise auch mit nicht ganz so viel Zuckerbildung, wie ansonsten üblich ist.
Ja, es ist natürlich so. Also wenn du ein wahnsinniges vegetatives Wachstum hast, das musst du dir vorstellen wie eine Photovoltaikanlage, dann werden natürlich immer neue Paneelen dazugestellt. Natürlich brauchen die im ersten Moment auch Energie, bis die eine gewisse Größe haben, dass sie Energie wieder liefern. Aber wenn ich viel, viel mehr habe von diesen Paneelen, kann natürlich auch mehr Zucker entstehen, genau.
Verstehe. Ich habe mir jetzt den Weißburgunder 2019 eingeschenkt. Das ist wir haben ja eingangs drüber gesprochen, ein Pfälzer Landwein. Und jetzt musst du nochmal vielleicht für uns alle erläutern, was war der Hintergrund deiner Entscheidung, sozusagen alle deine Weine als Landweine abzufüllen und zu vermarkten?
Ja, es gibt verschiedene Gründe. Also der Grund kam so ein bisschen von oben herab, eher jetzt von dem Kalkbank, den wir später verkosten werden. Also dass wir angefangen haben, ja eigentlich seit 2013, Weine in diesem Qualitätsbereich, wenn das möglich ist, von ihren analytischen Werten, wie sie jetzt vergoren haben, wie sie ein BSA gemacht haben, ohne Filtration abzufüllen. Und es ist so, dass im Grunde eine Grundvoraussetzung, einen Qualitätswein zu füllen und auch genehmigt zu bekommen, also der muss ja durch eine Prüfung durch, dass der klar sein muss. Jetzt ging es uns nicht darum, absolut trübe Weine zu füllen, aber jeder Wein ist ganz individuell und es gibt Weine, das haben wir einfach erfahren über die Jahre, die klären sich etwas besser und es gibt Weine, die klären sich vielleicht nicht so gut. Und ja, um da jetzt dem zu entgegnen, dass man vielleicht dann wirklich doch Partien filtriert, die man an sich aus qualitativer Sicht gar nicht filtrieren möchte, beziehungsweise einfach die Ablehnung bei der Qualitätsweinprüfung zu vermeiden, haben wir das letztlich dann von oben herab auf die ganze Produktion im Grunde übergestülpt.
Aber das war nicht, dass du schon Probleme mit der Qualitätsweinprüfung hattest, sondern das war prophylaktisch.
Nee, schon immer mal wieder. Also das zum Teil so, dass das natürlich, wenn die Weine zu trüb waren, dass das ein Problem war. Aber was man auch klipp und klar sagen muss, es ist so, dass bei dieser Prüfung und dass auch beim Wein, sage ich jetzt mal, viel in so eine Richtung gedacht wird, wie muss das schmecken? Also richtig, wie ist jetzt der Gebietstypus, ne? Wie ist vielleicht gerade die Mode? Und genau, und ich sage das immer wieder, das war vielleicht zum Teil, oder muss man sich vorstellen, wie wenn so eine ganze Reihe Gummibärchen verkostet wird und zwischendrin liegt tatsächlich ein Stück Obst. Ne? Ja. Und dann ist das erstmal komisch, ne? Wenn man den ganzen Tag die Gummibärchen verkostet. Und das war schon auch immer mal wieder, dass du das zweite Mal anstellen musstest. Und tatsächlich haben wir 2019, also kurz bevor der 18er Jahrgang gefüllt wurde, das mit auf die Prowein genommen, dass wir beabsichtigen, eventuell Landwein zu machen. Haben wir dort mit ganz vielen Kollegen gesprochen, die das schon machen, die das schon länger machen. Haben aber natürlich auch, ich meine, man muss ja natürlich auch immer gucken, wie funktioniert es mit dem Verkauf und wie akzeptiert es der Kunde, und haben das dann auch tatsächlich mit unseren Partnern, also wir sind vom Vertrieb her wirklich sehr stark an den Handel und an die Gastronomie gebunden oder fokussiert. Und haben das mit denen auch durchdiskutiert. Gab es, wie das immer so ist, wenn man sowas anspricht, ganz unterschiedliche Meinungen. Mhm. Also wirklich, das ist mannigfaltig. Ein guter Partner, der dann auch so leichte Bedenken geäußert hat. Und dann macht man sich natürlich schon so aus wirtschaftlichen Gründen seine Gedanken, macht man es nicht. Und ich habe mich dann tatsächlich mit der ersten Füllung 2018 nicht getraut. Wir haben von der ProWein weg, haben wir im Grunde das, was wir auch schon bestellt hatten, gefüllt, kommissioniert, verpackt. Das war kurz vor Ostern, wollten es versenden und haben dann in diesem ganzen Pulk tatsächlich drei Weine drinne gehabt, die wir nicht durch die Prüfung bekommen haben. Hatte zur Folge, dass es nicht möglich war, das zu Ostern in die Gastronomie oder zu den Händlern, die Weine verkostet haben und für gut befunden, zu verschicken.
Das war das i-Tüpfelchen dann.
Das war für mich dann wirklich der Grund zu sagen, okay, da müssen wir jetzt überhaupt nicht mehr nachdenken. Also das, was dann überhaupt nicht nachvollziehbar ist, ist dann, wenn so ein Wein, ich meine, das ist ja dann auch ein Zeitprozess, ne, und ein bürokratischer Prozess, wenn so ein Wein dann zwei Wochen später auf einmal mit einer Bewertung bei der gleichen Qualitätsweinprüfung durchgeht, die wirklich sehr gut war. Ja. Und da muss ich mir dann halt schon Gedanken machen. Ich meine, ich schätze mich so mündig und offen ein, wirklich gut von schlecht unterscheiden zu können. Und wenn es dann nur um Stilfragen geht und wenn es wirkt, das ist vielleicht auch als Betroffener, sage ich jetzt mal, vielleicht sehr dünnhäutig ausgedrückt, aber wirkt es natürlich auf jemanden sehr willkürlich, wenngleich das mit Sicherheit, ich sage jetzt mal, natürlich ein schwieriger Job ist, das zu machen, diese Verkostungen, ja, aber ich sage mal, man muss dann wirklich sagen, okay, da geht es wirklich um Fehler und nicht um Fehler. Und sowohl in der Begründung war das so nicht rauszulesen, als auch dann letztlich mit dem Ergebnis nach der nächsten Anstellung, wenn man dann die Punktzahl sieht und sagt, okay, und dafür musste ich jetzt sozusagen meinen Partnern erklären, dass sie kein Ostergeschäft mit diesen Produkten haben. Und ja, für uns war es eine wahnsinnige Befreiung. Wir haben keine wirkliche negative Resonanz bekommen. Also ab und an hörst du mal was, oftmals aber wirklich dann auch, ich sag mal, von Leuten, die sehr tief in diesem Thema Wein drin sind und vielleicht auch nicht unbedingt nur von Konsumenten oder Handels- oder Gastroseite, sondern oftmals sind es Menschen, die dann auch irgendwo Kontakt zu diesem Thema Wein hatten, tatsächlich von Produktionsseite her. Ob das jetzt, ob die in der Kellerei waren, ob die irgendwie mal eine Ausbildung gemacht haben, ob die sich halt näher von dieser Seite her mit dem Thema befasst haben, wo dann die Nachfrage kommt, ah, wie kann das jetzt sein? Jetzt ist das im Fall von dem Kalkbankenwein, der kostet 20 Euro und das ist ja jetzt fast die niedrigste Qualität in der Pyramide des deutschen Weinrechts. Aber wir haben das Ganze ja auch schon mal gehabt mit den Weinen, als das in Barrique. Den 80ern rauskam, die im Barrique ausgebaut wurden. Ne? Und es war im Grunde genau die gleiche Willkür. Es war nicht gewollt, dass ein deutscher Wein so schmeckt. Und da wurde im Grunde lange Jahre von den Pionieren, die ihre Weine so ausgebaut haben, das immer noch tun, damals erfolgreich waren und heute immer noch sehr erfolgreich sind, wurden lange Jahre als Landwein oder damals als Tafelwein vermarktet.
Ja, damals waren es Tafelweine. Und du hast ja eingangs in deinem Statement das schon angedeutet, es gibt immer sozusagen gerade bei den Prüfungsbehörden so eine Definition, was ist im Moment State of the Art, was ist typisch und das hat einen bestimmten Radius und wenn dieser Radius irgendwann rechts oder links oder oben oder unten überschritten wird, dann sagen die einfach, wir sind gehalten aufgrund der Vorgaben, die wir haben, das abschlägig zu bescheiden und sehen da wenig Spielräume. So ist es und ich sehe andererseits mit großer Freude, dass es diese Landwein mittlerweile schon fast zu einer Bewegung geworden ist, also zu einer Bewegung von kritischen Köpfen, die sagen, wir, nicht arrogant, aber wir setzen uns ein Stück weit ab von diesen Vorgaben,
ja. Ja, nee, und das ist wirklich so. Also das ist jetzt nicht nur ein deutsches Thema, also das findet man auch in Europa. Und also ich habe gute Freunde in Südtirol, da ist das wirklich genau das gleiche Thema. Sind zum Teil dort sehr, sehr große, namhafte Weingüter, die mit, ich sag mal, einzelnen Produktlinien das ganz konsequent durchziehen. Es gibt andere, die das so wie wir komplett in der ganzen Produktion machen. Also du hast es richtig gesagt, es ist so eine Bewegung, die da wirklich entsteht. Und vielleicht sorgt es auch einfach mal dann irgendwo für ein bisschen für ein Umdenken. Mhm, ne?
Hans-Peter Ziereisen war da sicherlich einer der Väter dieser.
Genau.
Dieser Bewegung. Hast du auch den 2019er Weißburgunder im Glas?
Ich schenke jetzt mal ein.
Ja. Ist in der Nase. In der Nase hat er was ganz Zartes, Feines, Zurückhaltendes. Ich würde ihn bei der ersten Begegnung, wenn es ein Mensch wäre, würde ich ihn so ein bisschen als introvertierten Feingeist bezeichnen. Jemand, der mir eigentlich durch eine zurückhaltende Art, durch ein Schweigen zuruft, beschäftige dich doch ein bisschen mit mir. Hinter der stillen Fassade ist noch ein bisschen mehr. Das ist so der erste Eindruck, den die Nase mir macht.
Ja, kann ich nachvollziehen. Nicht sehr laut, ne?
Ja.
Aber trotzdem fordernd. Also du hast richtig Lust, da nochmal reinzuriechen, ne? Und nochmal dich tiefer mit auseinanderzusetzen. Und eigentlich fängt bei mir schon der Speichelfluss an.
Ja, ja. Schon beim Riechen. Ich habe mich noch zurückgehalten. Hat so ein bisschen auch was Gelbfruchtiges ist da, aber wirklich alles ganz...
Aber sehr zart.
Zart, sehr, sehr zart. Alles sehr, sehr zart.
Also jetzt nicht sehr offen, sehr, sehr, sehr reif, sondern eher so ein bisschen dann auch so in Pastelltönen, ne?
Ja, ganz genau. Am Gaumen sehe ich ganz spontan so zwei Gesichter. Das erste Gesicht ist auch wiederum genau wie die Nase schon war, sehr zart, sehr fein, sehr zurückhaltend, sehr auch man hat das Gefühl, er will einem da nicht wehtun, er will einem gefallen, so auf eine ganz zarte Art kommt er rein in dieser ersten Trinkphase. Und dann in dem Moment, wo ich auf Schluckmodus quasi im Mund umschalte, setze zum Schlucken an und dann auf einmal kommt so eine Lebendigkeit rein. Und dann fängt er an, so ein bisschen zu tanzen und wird lebendig, ist vital, hinten hat eine schöne, feine Säure und die zieht ihn dann auch in die Länge, zieht ihn dann so ins Finale rein.
Also Säure und auch wirklich so ein bisschen diese Mineralität.
Die genau, das ist dann das allerletzte, was man so merkt. Ne?
Ja, hinten, genau.
Das allerletzte ist so eine ganz zarte Salzigkeit, die dann auf der Zungenspitze auch so ein bisschen drauf liegen bleibt.
Ja, schön beschrieben, ne? Ist so. Also es sind Weinberge, die alle auf dem Kalk stehen. Also zum Teil ist es kleine Kalmit, auch von der Lage her zum Teil einfach Weinberge, die durch die kleine Kalmit beeinflusst sind, außerhalb der Lage liegen, aber die Kalkbänke schieben sich ja wirklich da zum Teil unten durch und kommen auch ein Stück weiter nochmal raus. Zum Teil geht es Richtung Göcklingen, so ein bisschen südwestlich von hier. Auch so ein Kalkhügel, der dort steht, der Setzerberg. Und das unterscheidet auch so ein bisschen, also das haben wir recht konsequent gemacht in unserem Betrieb Weiß- und Grauburgunder. Der Grauburgunder steht immer mehr auf kräftigen Böden, Lehm, Ton, zum Teil Löss. Und Weißburgunder hat wirklich immer Kalk im Spiel. Das sind wirklich sehr kalkige Lagen und das prägt diesen Wein dann auch. Ja, genau.
Das ist auch ein ganz anderes Trinkerlebnis als zum Beispiel, ich habe heute Nachmittag einen Riesling verkostet vom Schiefer. Und wenn ich Schieferweine im Mund habe, ich weiß nicht, ob du das jemals beobachtet hast, dann ist der Riesling ein Typ Wein, der im Mundraum vor allen Dingen den gesamten Mundraum, auch die Wangen sich da ausbreitet, aber nicht auf der Zungenmitte Platz nimmt. Und alle Weine vom Kalk, ich beobachte das immer wieder, die lieben bei mir zumindest auch den Zungenbereich, diese Mitte im Mund.
Ja.
Kommen in der Regel sehr fokussiert rein, machen dann in der Mitte so ein bisschen auf. Aber wenn es Richtung Finale geht, unabhängig von ihrer Lebendigkeit, fokussieren sie sich wieder. Und das ist, scheint am Kalk zu liegen. Ich beobachte das sehr, sehr oft, weil ich gerade den Riesling heute Nachmittag vom Schiefer das ist ein komplett anderes Trinkerlebnis. Das ist so,
ja.
Das ist zusätzlich nochmal der Eindruck, gerade das ist so ein Wein, der hat so was in sich Ruhendes.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also Schiefer, ich habe das mit der Zunge so noch nicht beobachtet, werde ich aber tun. Aber dieses Ruhende, ja, und das ist ja dann ganz unterschiedlich, wie war der Wein ausgebaut, Rebsorte und nochmal. Aber trotzdem dann auch dieses Fokussierende. Ne? Und der Schiefer, der geht halt gleich wirklich in die Würzigkeit rein. Hat oftmals so ein bisschen direkt mehr Lagen, sage ich jetzt einfach mal. Also so mehr Phasen, die du direkt auch zum Schmecken bekommst.
Ich weiß nicht, was du andere Böden hast, du sicherlich auch. Ich habe gestern den 19er Weißburgunder oder Weißer Burgunder von der Katrin Wind probiert und der war ganz anders. Der hatte nicht dieses in sich Ruhende, der hatte mehr so eine quirlige, lebendige, tendenziell auch unruhigere Art. Wenn ich sie vergleichen sollte, dann war das tendenziell mehr so wie ein vom Berg ins Tal hopsender Bach, so Bergbach, weißt du, der so wo es überall springt und wo es pluppert und wo das Wasser spritzt. Und das ist mehr so ein dahin meandernder, in sich ruhender Strom. Das sind nur Bilder, ne, die ich im Kopf habe.
Nee, das ist ja aber auch tatsächlich, ich glaube, dass das auch viel Winzerhandwerk ist dann letztlich. Das ist ja wirklich viel auch Interpretationsfrage. Mhm. Ich glaube jetzt gar nicht, also ich kenne, weiß Gott, nicht alle Weinberge von der Katrin, aber tendenziell ist es wahrscheinlich auch irgendwie mit Kalk in Verbindung zu bringen. Und ich glaube, das ist wirklich so die Interpretationsgeschichte. Was macht der Winzer draußen im Weinberg? Wie macht er das im Keller? Ist natürlich auch so ein bisschen, also für mich gehört immer was, ich sage jetzt mal, Ruhiges, auch Cremiges zum Burgunder dazu. Ich finde, das passt einfach wunderbar zum Burgunder. Daher liegen die bei uns auch relativ lange auf der Vollhefe.
Okay, du machst ja nicht Schnips und dann ist es so. Du tust ja was, damit das auch passiert, ne?
Wir tun was dafür. Wir schwefeln sehr, sehr spät. Wir haben, also das ist jetzt ein Wein, der hat kompletten biologischen Säureabbau gemacht. Okay, also ganz oft heißt es,
ach Mensch, da haben wir schon einen großen Unterschied.
Breit, ne? Die werden breit und lahm. Also ich meine, das ist jetzt ein Beispiel aus einem, ja, schon auch warmen Jahrgang, ja. Wir säuern bei uns nicht im Betrieb an, das gibt es nicht. Also das ist dann so das Thema dann auch wiederum Lesezeitpunkt. pH-Werte, das ist ein ganz, ganz springender Punkt, finde ich. Aber pH-Wert durch die Lese bestimmt und nicht durch, ich sage jetzt einfach mal, das Einstellen mit der Säure. Das sind Faktoren, die natürlich Ruhe in den Wein reinbringen. Wenn du das natürlich dann machst mit einem Wein, der die Substanz der Lage auch die Konzentration vom Ertrag, vom Alter der Reben und nicht hat, dann kann das natürlich sein, dass sowas eher... Und noch dazu sehr reif ist, dann kann das sein, dass sowas eher wahnsinnig breit und lahm wirkt. Ne? Aber wenn die Parameter einfach stimmen, Lesezeitpunkt, Weinbergsarbeit, Ertrag, und dann ist das überhaupt kein Thema. Also biologischer Säureabbau, das ist bei uns schon ein Stilmittel. Es ist für mich auch wirklich, das ist ein Prozess, der... meistens auch zum Weinwerden dazugehört. Ne, also wir haben auch bei fast unseren ganzen Rieslingen Anteile oder komplett einen biologischen Säureabbau. Das ist unser Stil, so wie wir das verstehen, wie wir das mögen, wie wir das machen. Sind vielleicht auch wirklich... Das zeichnet die Weine aus, wirklich gute Essensbegleiter, weil sie einfach sich nicht in den Vordergrund drängen. Und das auch schon im Gutsweinbereich. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das keinen Spaß macht, das einfach solo zu trinken. Ich meine, das ist sehr leichtfüßig. Das ist ein Burgunder aus einem heißen Jahr mit knapp 12 Volumenprozent. Aber er drängt sich dann jetzt auch bei einem Essen nicht so in den Vordergrund, dass das so einen Gegenpol gibt, sondern das ist eher so eine harmonische Geschichte. Ne?
Du hast vorhin gesagt, Hefezeit, Hefelagerzeit. Über wie viele Wochen, Monate reden wir da?
Also wir sprechen im Grunde mit über Vollhefelager bis in den Februar hinein.
Okay. Okay, und danach kommt erst der erste Schwefel, ist das richtig?
Da gibt es keinen vorgeschriebenen Zeitpunkt. Also es ist jedes Fass, ist für mich wie ein individuelles Leben zu sehen. Die Sachen werden verkostet, du weißt, was ist passiert, was sind das für Trauben, wo kommen die her, ja, wie hat sich das... Wie war das in der Gärung? Jeder Wein hat ja da wirklich auch so sein Leben schon durchlebt und du hast ja da mitgelebt. Und es gibt Weine, die werden teilweise wirklich erst bei der Filtration im Februar geschwefelt. Es gibt Weine, wo man sagt, hey, warum auch immer, ob das jetzt ein gewisser Grund ist, den man vielleicht sogar in Erinnerung hat und manchmal vielleicht tatsächlich so ein bisschen Angst hat, oder ob man sagt, das ist jetzt genau so, wie ich mir das vorstelle, so möchte ich das jetzt gerne vielleicht eher auch ein bisschen halten, oder das würde jetzt gut zu dem Partner passen, wo der Wein später mit Sicherheit ins Cuvée kommt, oder man hat das Gefühl, Mensch, der entwickelt sich jetzt aber schnell die letzten 3-4 Wochen und dann kriegt er einfach Schwefel. Das ist eine ganz intuitive Geschichte.
Intuitiv, Bauchgefühl.
Ja.
Gepaart mit viel Erfahrung. Verstehe. Und dann hast du einen Drehverschluss, ne?
Genau.
Das ist sympathisch. Ja, da haben wir
Drehverschluss drauf.
Da kann nichts schief gehen.
Nee, an sich nicht. Also es ist auch wirklich so, die Weine, die machen echt 3, 4, 5 Jahre richtig Spaß. Wir kriegen immer mal wieder auch die Anfrage, ah, Herr Leiner, ich habe jetzt da was getrunken, Jahrgang 15, das ist ja wunderbar, gibt's das noch? Ja, also die Gutsweine sind halt schon so, dass sie in der Regel bei uns auch in einem Jahr verkauft sind. Aber gibt tatsächlich auch Gastronomen, die legen sich das erstmal weg und verkaufen das ein Jahr zeitversetzt. Das funktioniert halt dann auch.
Also Trinkkorridor durchaus ohne Probleme 5 Jahre und plus 1, 2 mehr.
Ja, ich sag mal 5 Jahre. Mhm. Das ist auch immer ja ganz individuell, wie möchte man den Wein einsetzen.
Definitiv. Und was mag man selbst definitiv gerne. Und was für eine Trinktemperatur und welches Glas würdest du hier empfehlen?
Also, das ist auch ganz individuell, finde ich. Also ich trinke momentan unheimlich gern aus den Gabriel-Gläsern. Ich finde das ein super Allrounder-Glas. Also das kann wirklich mit Weinen, die jetzt eher ja, frischer und fruchtiger sind, umgehen. Das kann mit komplexeren Weinen umgehen, das kann mit Rotwein umgehen. Das finde ich eigentlich gut. Also ich bin auch wirklich so ein Mensch, ich habe keinen Gläserschrank, der bis an die Zähne bewaffnet ist und für jede Rebsorte und jeden Stil gibt es das Glas. Natürlich kann ein Glas unheimlich viel bewirken, ja, aber es ist natürlich ja auch wichtig, wie passt einem selbst dieses Glas. Also ich finde immer, man hat so ein Glas, was auf einen zugeschnitten ist und mit dem kann man dann auch einen Wein wirklich in seiner Breite auch im Kontext zu anderen Weinen bewerten, indem man die auch im gleichen Glas verkostet hat. Ne?
Und, sehr sympathisch ist mir genau das. Ich habe auch das Gabriel hier und genau aus diesem Grunde, weil ich gerne sagen wir mal, nicht jeden Wein in ein optimales Glas packe. Ich vergleiche sie auch gerne so ein bisschen für mich. Und das Glas muss auch, das hast du gesagt, zu mir selbst passen. Das sind so ein paar Gesichtspunkte, die werden manchmal vergessen, wenn man meint, man muss für jeden Weintyp ein anderes Glas haben.
Ja.
So, ich schenke mir jetzt mal den zweiten Wein ein.
Das mache ich auch.
Kalkbank.
Ja, und zur Trinktemperatur. Also schenk mal ein, mache ich auch. Ich bin so ein Kellertrinker. Also ich trinke mit Sicherheit für viele Leute den Weißwein eher zu warm.
Zu warm und den roten zu kalt.
Und den roten zu kalt.
Ich auch. Ja. Also ich behaupte sogar, dass da viel Weißwein drin steckt, denn die Weißweine werden mir in vielen Orten, gerade hierzulande, zu kalt, zumindest serviert. Man hat ja dann mit ein bisschen Warten Einfluss darauf, wann man ihn trinkt. Genau. Und die Rotweine werden oft, das ist viel, finde ich, viel schlimmer oder dramatischer, zu warm serviert und man kriegt sie einfach dann auch nicht mehr kühler. Ne?
Ja. Nee, ich meine, in der Gastro natürlich ist es schon so, wenn du da jetzt einen Wein in Kellertemperatur bekommst, ich sage jetzt einfach mal 14, 15 Grad oder so, ja, und der steht dann im Winter im geheizten Gastraum, im Sommer eventuell in der Sonne und dessen Zeit lang in deinem Glas, dann ist es natürlich über so einen ganzen Abend, je nachdem natürlich, wie die Trinkgeschwindigkeit ist, kann das schwierig sein. Und dann ist es schon gut, da habe ich auch immer gern wirklich den Eiskübel daneben und dann kannst du einfach mal schnell rein, raus und kannst da so ein bisschen gucken, wie temperierst du dir das. Ne? Aber wie du schon sagst, also furchtbar sind natürlich zu warme Rotweine, das ist eine Katastrophe.
Ich meine, ich habe schon oft im Restaurant das gemacht mit dem Eiswürfel und dann haben es an den Nachbartischen angefangen zu tuscheln. Ne? Weil ich habe dann einfach mir einen Eiswürfel geben lassen, habe den auf einen Teelöffel gelegt Und ja. Den, hab den mal, sagen wir mal, 20 oder so Sekunden da ins Glas. Das hat bewirkt, dass der Wein kühler wurde, aber noch nicht so, dass das Eis Flüssigkeit in einem nennenswerten Umfang abgegeben hätte, also den Wein verdünnt hätte. Ja. Funktioniert ja. Prima. Aber die meisten denken dann schon, was ist das denn für ein Greenhorn? Also wir gehen jetzt ein Jahr zurück. Wir sind im Jahrgang 2018, haben wieder Weißburgunder oder weißer Burgunder, ja, zwei Möglichkeiten es zu nennen. Und jetzt diesmal rein von der Kalmit jetzt als Kalkbank bezeichnet, weil ja Landwein.
Genau, und Kalkbank, also die Kalmit ist im Grunde genommen aus so drei Kalkbänken zusammengesetzt. Das war so ein bisschen die Idee, zugegebenermaßen ganz, wie das so ist. Also man weiß eigentlich, dass man es machen muss, aber es war eigentlich vor einem Jahr auf den Weg in den Urlaub, haben wir dann sozusagen die Namen und die Etiketten verabschiedet und beauftragt, dass wir nach dem Urlaub füllen konnten. Mhm.
Ja. So, und was ist jetzt nochmal in dem Prozess der Vinifizierung und auch dann vielleicht in der Pflege der Weinberge, wenn es dort überhaupt Unterschiede gibt, was sind die Differenzen zum Gutswein?
Also, dann fangen wir mal bei den Weinbergen an. Bei den Weinbergen ist es so, dass es mal grundsätzlich in dem Fall nur alte Reben sind. Also das ist jetzt eine Anlage, die über 25 Jahre alt ist. Für uns im Filetstück für Weißburgunder auf der kleinen Kalmit. Also auf der kleinen Kalmit ist es so, dass wir unten am Hangfuß eher Lehm anstehen haben. Etwas kühler, sowohl vom Boden als auch natürlich vom Klima, da unten an der kleinen Kalmit der Birnbach vorbeifließt und der immer schön kalte Luft mitbringt in der Nacht aus dem Pfälzerwald. Und weiter oben und so ein bisschen nach Osten versetzt ist eher Löss angeweht. Also das heißt, der Boden erwärmt sich leichter. Du hast aber trotzdem diesen Kalk im Untergrund. Das Nächste ist im Grunde die Ertragsgeschichte, die da auch eine große Rolle natürlich immer mitspielt. Also das ist schon ein ganz kleiner Qualitätsfaktor und auch ein Faktor, mit dem du natürlich die Herkunft und die Lage auch mit transportierst. Und da ist es so, wir haben ja vorhin recht intensiv über diese vegetative Phase und die generative Phase, also die Reife, physiologische Reife gesprochen. Es ist so, dass bei uns im Weingut diese sogenannte grüne Lese oder das Ausdünnen oder Trauben halbieren, was jetzt irgendwann demnächst eventuell anfangen würde, eigentlich nur Notlösungen sind. Also das wird mal gemacht, bevor sich jetzt eine Anlage übertragen würde oder du wirklich Gefahr läufst, dass das einfach nur Schrott ist, was du da erntest an Trauben. Aber da ist entweder, wie gesagt, sind es oftmals junge Anlagen, die sehr ungestüm sind, oder hast du grundsätzlich was falsch gemacht, ist es vielleicht auch eine Anlage, die wir neu dazu bekommen haben und die sich in Umstellung befindet. Es ist so, wir wissen im Grunde ganz genau, von welcher Anlage eigentlich welche Qualität kommt und was wir auch in etwa für ein Ertragspotenzial erwarten. Also ich sage jetzt einfach mal so, bei dem Kalkbank Weißburgunder oder bei den Kalkbankweinen ist das Ertragspotenzial irgendwo fixiert zwischen 30 und 50 Hektoliter. Mhm. Ich habe da bewusst eine relativ große Spanne drin, weil ich finde es totalen Blödsinn, das wirklich Jahr für Jahr zu versuchen, was ja eh nicht klappt, muss man mal ganz ehrlich sein. Man verschätzt sich in nichts mehr wie wirklich im Ertrag der Weinberge. Ich finde, man muss das auch akzeptieren, wenn man ein Jahr hat, was tatsächlich auch mal ein bisschen mehr Ertrag bringt. Ja, also das steckt ja dann auch in der Typizität des Jahrgangs dann durch den Jahrgang, durch die Vegetationsphase auch impliziert auf die Pflanze. Und wenn ich dann künstlich die Pflanze einfach runterhole auf das, was ich denke, was richtig ist, kann so eine Pflanze niemals im Gleichgewicht sein. Das funktioniert nicht. Daher habe ich das jetzt wirklich relativ weit gefasst mit 30 bis 50. Wir erreichen das bei diesen Weinen, also Lagenweine dürfen wir sie ja nicht mehr nennen, wir haben sie jetzt mal als Herkunftsweine bezeichnet, eigentlich durch einen anderen Rebschnitt. Okay. Also wir schneiden in diesen Weinbergen nicht diese klassische Halbbogenerziehung oder international den Guillot-Schnitt, sondern wir gehen auf den Zapfen- bzw. Cordon-Schnitt.
Okay.
Und es ist einfach so, wir machen das schon sehr lange, dass die basalen Fruchtaugen, also das heißt die Knospen, die ganz nahe am alten Stock sind, die bringen am wenigsten Ertrag. Und im Normalfall wird ja eine, ich habe ja jetzt gesagt, die Triebe sind jetzt, ich sage einfach mal so circa einen Meter 20 hoch. Normalerweise wird ein Trieb im Frühjahr ausgewählt, das ist der Halbbogen oder der Guillot-Schnitt und wird, ich sage jetzt mal, eingekürzt auf vielleicht 60, 70 Zentimeter ungefähr. Ja? Und der wird gebogen. Also das heißt, ich habe an so einem Trieb 7 bis 10 Fruchtaugen.
Für die, weiter, wo dann Trauben wachsen. Mhm.
Wo die Triebe wachsen, an den Trieben dann Trauben sind. Ne? Und je weiter weg das Fruchtauge tendenziell von dem alten Stock ist, je mehr Trauben, also je fruchtbarer ist es, je mehr Trauben sind dran und je größer werden diese Trauben. Beim Cordon-Schnitt ist es so, dass im Grunde es gibt keinen Bogen, sondern es gibt so einen flachen Strecker an einem Draht entlang. Und dann werden jedes Jahr die Triebe, die dort kommen, also nicht alle Triebe, es werden natürlich die Triebe selektioniert, erstens mal durch Ausbrechen im Frühjahr und dann auch beim Rebschnitt, aber beim Rebschnitt werden diese Triebe eingekürzt auf 2 Fruchtaugen. Und zwar die 2 untersten logischerweise. Und die bringen weniger Trauben und kleinere Trauben. Und dadurch habe ich einfach schon im Grunde von der Veranlagung der Rebe die Fruchtaugen ausgewählt, die weniger Ertrag bringen. Das heißt, und da kommen wir jetzt wieder auf diese physiologische Reife, auf das Generative. Das heißt, ich muss nicht dann irgendwann Ende Juli hergehen und diese grüne Lese oder dieses Traubenteilen durchführen, was meiner Meinung nach die Rebe einfach
irritiert.
Komplett aus dieser irritiert, in Stress versetzt und aus dieser Phase der Reife herausholt. Muss ich das so vorstellen, dass die Rebe eigentlich ja nicht da ist, um jetzt uns potenziell tolle Trauben für Wein zu produzieren. Also es ist einfach eine Pflanze, ein Wesen hier auf unserer Erde und wir alle wollen unser Erbgut möglichst irgendwie weiter verbreiten. Das steckt halt so drin, ne, in dem Leben. Ja. Und das will die Rebe auch. Und jetzt komme ich im Grunde kurz bevor dieses Erbgut ausgereift ist, und nimm der einfach mal ein Drittel weg. Ja, oder vielleicht sogar noch mehr, je nachdem, wie krass ich da bin. Und das ist ja der totale Schock. Also was macht die Rebe? Die Rebe versucht natürlich, weil sie ja so viel wie möglich von ihrem Erbgut verbreiten möchte, neues Erbgut zu produzieren. Das heißt, sie geht extrem ins Guide-Strip-Wachstum, also das heißt aus der Blattachse heraus die sind dort angelegt, die Sommertriebe, die werden schießen und dort werden neue Blüten entstehen und dort werden dann auch neue Trauben entstehen. Nur diese Energie, die dort reinläuft, die fehlt komplett bei der Reife. Also erstens ist es wieder diese andere Phase, also es geht wieder zum Teil in dieses Vegetative zurück. Es ist eigentlich ein Rückfall, so wie wenn, keine Ahnung, wie wenn jetzt ein Jugendlicher vielleicht wieder irgendwie in ein kindliches Spielen zurückverfällt. Mhm. Ne? Also es geht irgendwo in was rein, wo es sich eigentlich nicht mehr befindet. Mhm. Und dann geht natürlich auch noch Energie flöten. Und dadurch, dass wir das nicht machen müssen, haben wir das einfach nicht. Also wir haben auch viel, viel weniger Geiztriebe. Wir haben viel lockerere Laubwände, wie wenn wir jetzt ausdünnen oder tatsächlich Trauben halbieren würden.
Sehr, sehr spannend. Also als ein Faktor jetzt, du hast wahrscheinlich noch ein paar andere auf Lager, um zu sagen, das war ja die Ausgangsfrage, was ist der Unterschied zwischen der Behandlung der Anlagen, die du für das große Gewächs, sagen wir mal, für die Kalkbank vorgesehen hast und auf der anderen Seite für den Gutswein?
Das andere, ich sag mal, was jetzt biologisch-dynamische Präparatebehandlungen, Bodenbearbeitung, Einsaatmanagement, wie auch immer, das ist eigentlich identisch.
Ist identisch. Ist
tatsächlich identisch. Ja. Da gibt es, gut, man muss sagen, natürlich werden in dem Bereich der Herkunftsweine werden mehr Handarbeitsstunden eingesetzt, um nochmal selektiv vielleicht einzelne Blätter zu entfernen, ne, um dann zu sagen, okay, da ist es ein bisschen eng. Also natürlich hat man so ein Bild und eine Vorstellung von dem Rebstock, der so optimal wächst und erzogen ist, aber es ist nun mal Natur und da ist es vielleicht auch mal ein bisschen enger und da sind vielleicht mal ein bisschen viele Blätter um so einen Trauben drumherum und der trocknet vielleicht ein bisschen langsamer ab und da geht man jetzt durch und entfernt da einzelne Blätter und solche Geschichten, was dann im Gutsweinbereich vielleicht einfach aufgrund arbeitswirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Gründe dann vielleicht eher maschinell gemacht wird. Da kann man natürlich ein bisschen mehr Liebe mit einfließen lassen, aber das sind kleine Unterschiede. Ja, also das ist jetzt nichts total Bahnbrechendes. Und dann geht es eigentlich weiter in der Vinifizierung, im Ausbau. Richtig. Ja, und wenn sie gelesen sind, ist es so, dass im Grunde nahezu alle unsere Weine eine kurze Maischestandzeit machen. Wir quetschen die eigentlich schon im Weinberg in den Bütten mit den Füßen an, mit den Rappen dabei. Die Gutsweine kommen direkt nach Hause und direkt auf die Presse. Und je nach Jahrgang ist es so, dass entweder die Presse direkt angeschaltet wird, dann haben die, ich sag mal, die ersten Boxen, die haben vielleicht so 6 Stunden Standzeit und die letzte keine. Je nachdem, wenn das pH-wertmäßig sehr niedrig ist und vielleicht auch in der Säure etwas höher, lasse ich die nochmal ein bisschen länger stehen. Oder wenn ich das Gefühl hab, die brauchen ein bisschen mehr Gerbstoff- und Tanninstruktur. Bei den Herkunftsweinen ist es so, dass die im Grunde erst am nächsten Tag gepresst werden. Also sie stehen grundsätzlich über Nacht gequetscht mit den Stielen, dass da auch bewusst nochmal wirklich auch Tannin, auch Geschmack, Mundgefühl aus den Schalen gezogen wird. Und dann müssen wir gucken, wie der Leseablauf ist. Ich versuche die immer sehr, sehr langsam zu pressen. Also oftmals stehen die tatsächlich bis zum nächsten Abend und pressen über die ganze Nacht. Also wir pressen so, dass wir die Presse ganz wenig bewegen. Also die geht in ganz, ganz minimalen Druckstufen nach oben. Es gibt keine Öffnung der Presse oder in dem der ganzen Pressfraktion, die, wenn sie komplett durchläuft, 18 Stunden dauert, ist es so, dass die wirklich da maximal dreimal öffnet und wieder so ein bisschen neu fragmentiert. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr gute Selbstfiltration von dem Saft durch den Presterkuchen und wir müssen eigentlich nach dem Pressen überhaupt nichts mehr machen. Wir können direkt von der Presse ins Fass gehen zum Ausbau. Und das ist der nächste Unterschied. Also die Gutsweine, die sind im Edelstahl und im Zement ausgebaut und die Herkunftsweine, die sind jetzt im Holz ausgebaut. Okay. Also der Kalkbank, der ist in 500 Liter Fässern ausgebaut. Alles, also alle alte Fässer, das ist Erstbelegung 2002.
Von euch selbst oder irgendwo besorgt?
Also wir haben das selbst besorgt. Also ich habe die, das sind jetzt in dem Fall österreichische Fässer, die ich dann 2002 selbst gekauft habe.
Ja, ja. Nee, kann also ja sein, manchmal kriegt man ja auch Fässer ganz günstig, die dann schon 3 oder 10 Jahre oder wie viel auch immer auf dem Buckel
haben. Ja, nee, also wir haben, wie du ja merkst, 2002, ich habe 2001 angefangen, die ersten Weißen im Holz zu vergären, spontan zu vergären. Das war damals eigentlich fast schon No-Go, mit Riesling ins Holz zu gehen. Das war ja noch diese absolute mega Kaltgärreinzuchthefe, wie auch immer, alles, Phase, ne? Fruchtig, fruchtig. Und da haben wir schon angefangen, in dem Bereich rum zu experimentieren mit Holz und haben dann damals noch in Gebrauch, in wirklich gebrauchten alten Barriques, die ich mir gekauft habe, damals von Hans-Jörg Rebholz. Und dann haben wir 2002 angefangen, haben quasi mit den 500er Fässern begonnen. Das war einfach so, dass der Raum, wo ich die Fässer drin haben wollte, dass die gerade noch durch die Tür gepasst haben. Also ganz pragmatische Lösung.
Das war von Stockinger oder von wem?
Ja, genau. Wir sind sehr früh, also wir haben die ersten Fässer 96 von Stockinger bekommen. Wir waren mit einer der ersten Kunden in Deutschland und hab die immer noch wahnsinnig gerne. Gibt Leute, die arbeiten nicht so gerne damit, aber ich finde, das ist ähnlich wie mit so einem Glas, also auch so ein Fass. Du hast da irgendwie, wenn du das richtig einschätzen kannst, wenn du sagst, das ist mein Stil, das passt zu den Weinen und dann funktioniert es gut.
Ich habe noch mal eine Frage, Sven, zur Maischestandzeit. Du hast ja jetzt gesagt, du hast in diesen beiden, in diesen wärmeren Jahren auch Maischestandzeit gemacht. Hast also sicherlich da auch in Kauf genommen, dass ein kleines bisschen Säure dabei verloren geht. Der pH-Wert sich vielleicht ein bisschen ungünstig entwickelt. Ist das so oder habe ich jetzt einen Denkfehler gemacht?
Nee, die Denke ist komplett richtig. Also du wirst immer, wenn du eine Standzeit hast, Weinstein ausscheiden, die Säure verringern und der pH-Wert wird sich einfach durch diese Kaliumeinlagerung erhöhen. Das ist so. Das ist völlig korrekt. Ist aber jetzt für mich mit diesem Stil, den wir da haben, also wir versuchen es einfach mit anderen Werten ins Rennen zu gehen, dass wir uns das auf der einen Seite vielleicht so ein bisschen leisten können, auf der anderen Seite ist es so, dass bei dem Stil, wie wir den fahren, ich habe da für mich keine negativen Auswirkungen gehabt. Also das passt eigentlich gut.
Zumal du ja auch näher noch sogar das Säuern ausgeschlossen hast, ne?
Genau. Aber weißt, es ist ja so, wir machen ja am Ende dann sogar nochmal ein BSA obendrauf. Also was soll ich denn am Anfang Säure reinmachen und am Ende?
Ja, ist klar.
Nur es ist ja so, in den reiferen Jahren hast du ja potenziell auch immer viel, viel weniger Äpfelsäure. Das heißt, dann passiert ja auch mit dem BSA wiederum weniger. Nee. Aber das ist unser Stil. Also das ist So möchte ich gerne mit den Trauben umgehen. Das ist für mich auch Jahrgangstypizität. Und natürlich können wir da immer noch, wenn da jetzt katastrophale Werte wären, ja, könnten wir immer noch sagen, okay, wir pressen früher, wir lesen noch früher, wie auch immer. Aber ich bin bisher damit echt gut gefahren.
Von woher kommst du von einem sozusagen stilistischen Weinideal, woher auch immer es kommt, von deinen eigenen Vorlieben oder wie auch immer, oder von einem Ideal, was den, in Anführungsstrichen, den gesamten Prozess anbelangt, dass du sagst, da habe ich also sozusagen Vorstellungen, Ideale, Weinberg, vor allen Dingen dann auch, was ich im Keller tue, beziehungsweise viele Dinge, die ich nicht tue. Und dann habe ich die Erfahrung und die Zuversicht, dass das in ein Ergebnis mündet, das mir gefällt, aber zumindest von mir immer akzeptiert wird. Also, ne, das sind ja zwei verschiedene Wege, wie man unterwegs sein kann.
Genau. Nee, das ist auf jeden Fall Letzteres. Also für mich ist der Prozess ganz wichtig. Für mich ist wichtig, wie ist ein Lebensmittel gemacht? Ja, also das, und ich bin jetzt mal, der Pfälzer sieht ja Wein als Lebensmittel, ne?
Ja, ja.
Nee, also das ist mir schon sehr wichtig. Einfach das, ja, auch so ein Stück weit zu achten, was da die Natur geschaffen hat, was, ich meine, das sind ja viele Menschen, die da auch mitschaffen, muss ja auch mal sehen, ja, also wir stehen ja wirklich da draußen bei Kälte, Hitze, Regen, wie auch immer, und da gibt es schon ein Ziel, und da sind wir schon auch sehr penibel, ja, vielleicht würden das andere so nicht sehen, weil zum Beispiel das Gras wahrscheinlich etwas höher bei uns in den Weinbergen steht als woanders. Aber an den Punkten, wo mir das wichtig ist, da sind wir wirklich schon sehr penibel. Und das ist ja auch irgendwo ein Stück weit die Wertschätzung dir und deines Teams selbst gegenüber der Arbeit, die du da reingesteckt hast, dass du die auch so pur wie möglich versuchst, in die Flasche zu transportieren.
Ja. Ja, ist mir sehr sympathisch, dieser Gedanke, der Prozess. Und wenn der sozusagen in diesem Sinne, wie du ihn ja auch angehst, dann ist Qualität ja sowieso nicht die Frage im Ergebnis, sondern das sind dann stilistische Nuancen, ne, wo der eine sagt, das gefällt mir, und der andere sagt eben, wie auch immer, gefällt mir halt nicht so gut, mir gefällt was anderes besser. Ne?
Genau. Nee, ich meine, das geht mir selbst so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch ein relativ offener Mensch, was das Weintrinken angeht. Also ich habe ganz, ganz früh im Grunde, als ich begonnen habe mit dem Weinmachen, habe ich schon Weine verkostet, die jetzt heute als Natural bezeichnet werden. Den Begriff kannte man damals noch nicht. Ich habe sehr viele solcher Weine im Keller. Ich brauche das aber nicht immer. Ja, und auch stilistisch habe ich überhaupt kein Problem mit sehr fruchtbetonten Weinen, wenn ich jetzt, wenn das irgendwie in die Situation passt, mir danach ist oder wie auch immer. Es muss halt in sich einfach immer gut sein.
Ja.
Und ich finde, das kannst du irgendwie spüren.
Jetzt beschreib mir doch nochmal aus deiner sicherlich sehr privaten und auch voreingenommenen Sicht den 18er Kaltbank Weißburgunder.
Der 18er Kaltbank, ja, das ist ganz interessant. Ich habe das ja natürlich vorverkostet, ne, bevor wir hier in Kontakt getreten sind. hat sich nochmal total verändert, also war am Anfang ganz verschlossen. Bin erst so ein bisschen erschrocken, aber ist ja auch noch jung. Ist aber auch ein Stück weit typisch für die Kalmit. Also die Kalmit ist tatsächlich, ja, auch so ähnlich, finde ich, wie du den Handwerk Weißburgunder beschrieben hast. Ich finde, die Kalmit ist keine laute Lage. Ja, die Kalmit steht klimatisch so ein bisschen im Spannungsfeld, ist Südwest ausgerichtet, hat einen hohen Skelettanteil quasi von den Kalksteinen im Boden, ist da wirklich warm. Wir haben aber diesen Einfluss vom Pfälzerwald durch diese Bachläufe, die Richtung Ilbesheim unterwegs sind, dass da nachts immer wieder auch Kaltluft kommt. Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem die Kalmit steht. Also jetzt dann nie so, dass das unheimlich offene, direkte, sehr, sehr warme Weine sind, sondern wirklich zurückhaltend. Und was ich jetzt dann festgestellt habe, wo der Wein so ein bisschen länger geöffnet in der Flasche war, ist einfach eine ganz typische Kräuterwürze. Also das ist gepaart in unserem Fall. Also ich finde das eigentlich in allen Kalmit Weinen drinne. Jetzt in unserem Fall ist das nochmal so ein bisschen gepaart. Ja, und das ist in unserem Fall gepaart. Also wir haben ja hier eine viel längere Hefeverweildauer wie jetzt bei den Handwerksweinen. Also 2019 zum Beispiel liegt jetzt immer noch auf der Vollhefe. Also das liegt meistens wirklich bis in Juli nach der Ernte auf der kompletten Vollhefe und kommt dann erst runter. Und das sind die Einflussfaktoren, die damit dazukommen. So ein bisschen das cremig-hefige, das würzige, dieser Kalmit-Charakter, sage ich jetzt einfach mal. Und obwohl die Fässer tatsächlich von 2002 stammen, schwingt da immer noch einfach so ein bisschen was von dem Holz mit. Mhm. Jetzt nicht vordergründig, nicht als Röst- oder wirklich Holzaromatik, aber einfach die Verbindung, Sauerstoffaustausch durch die Poren, Hefelager, Holzaromatik. Und das ist ein sehr, sehr rundes, also da ist viel, wenn ich ihn jetzt vergleiche, der Handwerk, den du ja sehr schön als ganz zart und zurückhaltend beschrieben hast. Also der ist jetzt nicht laut, aber er ist deutlich würziger, erwachsener vielleicht auch. Also nicht laut, aber hat ein ganz anderes Standing, hat eine ganz andere Ausstrahlung natürlich wie der Handwerk.
Mhm. Ich denke vor allen Dingen in der Mitte. Das war ja vorhin, hatte ich mal ausgeholt und versucht zu beschreiben, wie für mich Kalkweine oft in der Mitte wirken. Und da war der Gutswein ein Tick zurückhaltender, hat nicht so richtig aufgemacht. Und das, glaube ich, ist hier ein deutlicher Unterschied, dass hier in der Mitte wirklich was passiert, dass der Persönlichkeit zeigt, da kommt diese kräuterigen Noten, diese ganz leichte rauchigen Noten, aber auch Noten, die mich so ein bisschen an nicht nur Kräuter, sondern auch an was Nussiges, Haselnussiges erinnern. So, das kommt da in der Mitte viel präsenter und dann zum Schluss, zum Finale hin, verschlankt er sich wieder und fokussiert er sich. Und das ist Erwachsener, würde ich das auch bezeichnen. Das passt eigentlich sehr schön.
Und das, obwohl er wirklich, also für meine ganz persönlichen Begriffe fast auch ein Tacken zu kräftig ist, er schluckt das weg, also der hat wirklich, der kann das integrieren und hast trotzdem hinten raus, hast du diese Mineralität nochmal, ne? Also er ist nicht plump, er hat Feinheit.
Nichts Heißes, so einem, ne? Gar nichts Heißes hinten.
Nee.
Das sind ja schließlich 14%, ne?
Bis Volumenprozent runter wäre nochmal cooler gewesen.
Ja, und mit noch 2, 3, 4 Jahre Reifung wird das sowieso noch ein Tick harmonischer alles.
Und es ist, wie gesagt, also jetzt auch, wäre wirklich ein sehr ausgereifter Wein, kompletten biologischen Säureabbau durch. Also wenn man jetzt so reinguckt ins Glas, gegen das Licht, also er hat einen ganz, 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 ganz leichten Schleier drin. Ne? Mhm. Das machen wir natürlich nur wenn sowas wirklich, also deutlich unter 3 Gramm hat und absoluten biologischen Zuckerabbau durch hat. Ne?
Aber biologisch absolut stabil, ne? Da ist also nichts, wo der Kunde sagen muss, oh je, wie wird das weitergehen, ne?
Nee, also da haben wir jetzt wirklich Erfahrung lang genug. Also das machen wir ja bewusst nicht mit Weinen, die eben früher gefüllt werden. Wir werden sogar da, das ist geplant jetzt für die Weine ab 2019, was jetzt nur Kalkbank angeht. Mhm. Es gibt ja noch weitere Weine. Also das ist eigentlich uns das Einzige, was wir als Lagen füllen. Das andere waren früher die Ortsweine, die es da noch gibt. Die werden jetzt im August kommen, die Ortsweine. Aber das, was von der Kal mitkommt, werden wir in Zukunft tatsächlich dann noch mal länger im Keller lassen. Mhm. Noch mal länger auch bei der Hefe. Wir werden jetzt im Juli einen ersten Abstich machen, aber mit bewusst mit auch noch Feinhefeanteil dabei und werden das dann bis ins Frühjahr liegen lassen, wo wir die 2020er Weine füllen.
Okay.
Ne, also einfach da und weißt, da haben die Weine so lange Zeit, sich zu stabilisieren. Also Zeit ist eigentlich das, was wir ja heute leider am wenigsten haben. Mhm. Aber was ja tatsächlich, also das ist zwar ein blöder Spruch, so die Zeit heilt alle Wunden, jetzt sind es jetzt nicht Wunden bei so einem Wein, aber wenn du mit Zeit arbeitest, dann kannst du dir ganz vieles schenken. Also wenn man mal reinguckt, wie technisiert wir ja wirklich im Keller sind, dann hat es wirklich nur was damit zu tun oder oftmals, sehr oft, damit was zu tun, dass wir möglichst schnell vermarkten wollen.
Ja,
ja, also ich brauche nicht unbedingt einen Filter. Natürlich, wenn ich jetzt sagen will, mein Wein muss Restzucker haben und darf keinen biologischen Säureabbau machen, dann brauche ich vielleicht doch einen Filter, klar. Ne, aber also so gibt es ganz vieles. Ja. Also jetzt gerade diese Kalkbank-Geschichte, die wir jetzt hier im Glas haben, wir haben ja da auch ganz viele auf Zeit gesetzt. Also Zeit bei der Maischestandzeit, Zeit bei der Pressung. Durch diese langsame Pressung haben wir uns komplett die Vorklärung sparen können. Also die Vorklärung, das ist ja sowas, das ist im Grunde erst durch die modernen Pressen gekommen.
Notwendig.
Also früher war es ja einfach so, dass es eine Korbpresse gab, ja, und dann in größeren Betrieben gab es Knechte oder Kellermeister, die haben die ganze Nacht über diese Presse bedient, ja. Das ging halt einfach sehr, sehr langsam und da hat kein Mensch wirklich über Vorklärung sprechen müssen. Aber in dem Moment, wo wir versucht haben, diesen Pressvorgang zu beschleunigen, ja, also wir sind ja wirklich von dieser Pressung, die eine ganze Nacht dauert oder fast einen halben Tag dauert, sind wir ja zu Pressungen gekommen, die in anderthalb Stunden fertig sind. Und das geht natürlich irgendwo zu Lasten der Beanspruchung der Trauben. Dadurch wird mehr Trub ausgelöst, ja, es werden mehr Gerbstoffe ausgelöst, ja, ich muss den Trub durch eine Vorklärung in den Griff kriegen. Wenn ich ganz brutal bin, muss ich die Gerbstoffe irgendwie in den Griff kriegen, dann muss ich mich diverser Schönungsmittel bedienen. Also die Zeit, das ist einfach das Thema, was funktioniert.
Also im Grunde genommen ein Stück weit wieder ein Zurückgehen, den Prozess entschleunigen.
Zumindest drüber nachdenken, wie es früher funktioniert hat. Also das ist wirklich etwas, das hat mich von Anfang an wirklich angetrieben. Also ich habe wirklich meine Ausbildung gemacht, ganz am Ende der 90er in der wahnsinnigen Technisierung der Kellerwirtschaft.
Ja, absolut,
also da ging es richtig rund. Ja, und man dachte wirklich, das ist es und du musst es haben und das ist das Neueste und das ist das Beste und nur so funktioniert das. Aber irgendwann Wenn du dich jetzt nicht nur mit Technik, sondern auch mit Wein als Genussmittel und auch vielleicht mit Leuten befasst hast, die da sich sehr gut auskannten und hast dich versucht, da so ein bisschen ja, auch in dieses Mysterium Wein einzuarbeiten. Da ging es ja immer um tolle Jahrgänge, große Jahrgänge, alte Weine, reife Weine. Und irgendwann fragst du dich mal, Moment, wir rüsten jetzt hier technisch auf und denken eigentlich, ohne diese Technik funktioniert es nicht. Da hast du jetzt einen Wein auf dem Tisch stehen, der ist 20, 25 Jahre alt. Das ist richtig großes Kino. Wie kann es sein, dass der schmeckt? Also, ja, und also ich sage jetzt nicht grundsätzlich zurück. Also da muss man vorsichtig sein. Ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der irgendwo im Hier und Jetzt ist. Aber es ist auch nicht so, dass alles das, was war, dann schlecht ist. Und vielleicht müssen manche Dinge einfach nur neu interpretiert werden.
Ja, den Eindruck habe ich gerade, dass du sozusagen aus den Erfahrungen bis hin ins Jahr 2020 sozusagen zurückblickst, ohne an der einen oder anderen Stelle vorschnell zu verteufeln, die Dinge betrachtest und für dich versuchst herauszubekommen, was passt zu dir und was passt auch zu den Reben, die du ja letztlich verantwortest, für die du wie für ein Kind ja auch Sorge trägst. Und so wie auch der junge Wein sich wohlfühlt, wenn er länger an der Mutterbrust, sprich bei der Hefe ist, so gibt es vielleicht Dinge, die nicht mit der Technik in den Griff zu bekommen sind, sondern vielleicht sogar mit ein bisschen weniger.
Ja, tendenziell.
Sven, ich danke dir ganz herzlich. Hast du noch was auf dem Herzen? Hast du noch was du loswerden möchtest, wo du sagst, das sollten jetzt die Hörer auch noch wissen?
Ich glaube, das war ganz umfangreich.
Ja, das war's. Das war sehr umfangreich. Wir sind an einigen Stellen sehr in die Tiefe gegangen. Das werden die uns definitiv danken. Und jetzt haben wir zwei auch verdient, dass wir noch ein Feierabendgläschen trinken und dann ein gutes Nächtle feiern.
So machen wir das.
Das ist also gut. Nochmal vielen Dank, Sven, und auf bald.
Gerne, Wolfgang. Mach's gut, ne?
So, ihr Lieben, das war das Tasting mit Sven Leiner, dem sympathischen Ilbesheimer Biodynamiker und Naturweinwinzer. In der nächsten Woche kommt hier im Podcast zum ersten Mal ein Winzer zu Wort, der nicht in Deutschland lebt und arbeitet. Und doch schließt die Episode nahtlos an die heutige an. Schließlich sind Sven Leiner und der Südtiroler Martin Goyer beste Freunde. Zwei Charakterköpfe im besten Sinne des Wortes. Deshalb freue ich mich, wenn du wieder einschaltest, wenn am 9. Oktober die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Alles Gute bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.